Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Tagesanbruch-Podcasts nach der Europawahl 2024. In den kommenden Minuten möchten wir das Ergebnis dieser wichtigen Abstimmung analysieren und auch ausloten, wie es nun politisch weitergeht. Wir, das sind Christoph Schwennicke, Politikchef von T-Online.
Und Florian Harms, Chefredakteur von T-Online.
Und Sie sind alle dabei, an den zugeschalteten Geräten, wie es früher so schön hieß. Schön, dass Sie uns zuhören. Ja, Europa hat gewählt und das Ergebnis ist ein politischer Erdrutsch. In den größten EU-Ländern erstarken rechte Parteien. In Frankreich hat Marine Le Pens Rassemblement National die Wahl gewonnen. Präsident Macron hat nach der krachenden Niederlage seines liberalen Bündnisses das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. In Italien triumphiert Giorgia Meloni mit ihrer postfaschistischen Partei. An der Regierungschefin in Rom wird bei allen künftigen EU-Entscheidungen kein Weg mehr vorbeiführen. Auch in Österreich, Ungarn, Belgien und den Niederlanden haben rechte Parteien starke Zugewinne errungen. Und in Deutschland hat die AfD fast 5 Prozentpunkte hinzugewonnen, trotz der Spionagevorwürfe gegen ihre beiden Spitzenkandidaten. Damit ist klar, das Ergebnis dieser Europawahl verschiebt nicht nur die politischen Gewichte in Brüssel und Straßburg. Es hat auch Folgen für die Bundespolitik in Berlin. Die wundgeriebene Ampelkoalition liegt spätestens jetzt auf der Intensivstation. CDU und CSU rüsten sich für die Machtübernahme. Sarah Wagenknecht kann bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst auf weitere Erfolge hoffen. Aber was folgt nun genau daraus? Darüber wollen wir heute reden. Christoph, und da hole ich dich dazu. Meine erste Frage geht in Richtung CDU und CSU. Die haben ja bei der Europawahl hierzulande klar gewonnen. Und in deinem Kommentar gestern Abend auf T-Online hast du geschrieben, ich zitiere dich, beim Griff nach der Kanzlerkandidatur wird Friedrich Merz kaum noch jemand in den Arm fallen können. Diese Formulierung legt ja nahe, dass du da jemanden siehst, also einen Rivalen, der möglicherweise Merz dann doch noch in die Parade fahren könnte. Wer ist das und warum ist dieses Szenario deiner Ansicht nach jetzt unwahrscheinlicher geworden?
Solange er liefert, Friedrich Merz liefert 30%, das ist jetzt nicht zum Totlachen, aber so ganz schlecht auch nicht bei einem zersplitterteren Parteiensystem oder einer Parteienlandschaft, die wir inzwischen eben haben. Solange er liefert, wird ihm da keiner in die Quere kommen können. Und weil du mich fragst, wer der Konkurrent ist, das ist ganz klar Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der ja seine Ambitionen auch schon ziemlich deutlich zu erkennen gegeben hat, mit einem Artikel in der FAZ, so ähnlich wie seinerzeit Angela Merkel auch. Also da ist schon die Lust da. Da stehen übrigens auch viele Truppen dahinter. Ich würde es mal die Merkelianer in der CDU oder in der Union nennen, die sich einen anderen Kurs wünschten und damit auch einen anderen Frontmann. Mein Eindruck ist allerdings, dass der Zeitpunkt weitgehend vorüber ist, an dem da noch was passieren kann. Es gibt eine einzige Ecke noch. Das sind die 3 Landtagswahlen jetzt im September. Wenn es da zu Schwierigkeiten bei der Koalitionsfindung in diesen Ländern, vor allem vielleicht in Thüringen, kommt, also wenn sich die Frage stellt, ob man irgendwas mit der AfD zusammen macht und Herr Vogt, also einer der Kandidaten dort, das anders sieht als Friedrich Merz, dann kann es nochmal kitzlig werden. Ansonsten ist er für meine Begriffe durch.
Aber das heißt, herausgefordert würde Merz wirklich allenfalls dann aus diesem Merkel-Lager. Also du hast Wüst genannt, man könnte glaube ich auch
Daniel Günther
kann man nennen. Man könnte auch Daniel Günther genau im Norden dazu nennen.
Ja, es sind noch ein paar mehr, aber das sind die 2 wesentlichen Protagonisten. Und die sehen die Sache eben so, wir sind deshalb nur bei 30%, weil wir diesen eher wieder konservativeren Kurs fahren, den Merz eingeschlagen hat und ich finde auch sehr beharrlich und Schritt für Schritt herbeigeführt hat mit seinen Leuten, also vor allem Carsten Linnemann, dem Generalsekretär. Und da warten schon welche noch drauf, sowohl den Kandidaten wie auch den Kurs nochmal zu verändern. Nochmal, ich glaube, der Drops ist weitgehend gelutscht.
Und das würde ja auch nicht so recht in die politische Stimmungslage passen, denn wir haben ja jetzt bei dieser Wahl gesehen, dass sich offenkundig viele Wähler eher ein konservativeres Profil oder ein, sage ich mal, etwas rechtslastigeres Profil wünschen und nicht das, was Frau Merkel verkörpert hat.
Definitiv, so sehe ich es jedenfalls. Wenn du dir das Wahlergebnis anschaust, ich meine, wir haben ein Dreierbündnis als Regierungskoalition, die Ampel, die kommt auf keine 30% mehr. Das heißt, deren Politik ist erkennbar nicht mehrheitsfähig. Du hast die 30% der AfD, Entschuldigung, die 30% der Union und die 16% der AfD. Da werden wir vielleicht nochmal gesondert drauf zu sprechen kommen. Bei Sarah Wagenknecht und dem Bündnis Sarah Wagenknecht weiß man nicht so ganz genau, wie man das politisch einordnen soll. Also belassen wir es mal bei den beiden. Das ist schon mal wesentlich mehr an politischem Potenzial, was sich dahinter zusammen versammelt. Ich würde ja sogar so weit gehen, ich rechtfertige das nicht, Florian, aber ich erkläre es mir so, dass viele die AfD wählen wie aus einer Art politischen Notwehr heraus. Sie sagen, und das ist das Hauptthema, es tut mir leid, ich mag da manchmal etwas obsessiv wirken, aber ich bin davon überzeugt, die Migration ist das Thema, was den Leuten am meisten auf den Nägeln brennt, weil es sie am unmittelbarsten auch betrifft, weil sie es jeden Tag sehen, die Veränderung. Mehr als bei Krieg und Klima. Beim Klima kommt ab und zu mal ein fürchterliches Hochwasser, aber es ist nicht so präsent wie das Thema Migration. So. Und da ist es eben so, obwohl Friedrich Merz den Kurs der CDU drastisch geändert hat, wird natürlich Angela Merkel und damit die CDU verantwortlich gemacht für 2015 und den relativ anarchischen Zustand, den wir seither haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass viele eben, obwohl die Kursänderung stattgefunden hat, diese Verantwortung immer noch bei der CDU sehen und bei der Ampel sich sowieso nicht gut aufgehoben fühlen. Und deswegen, Stichwort politische Notwehr, wählen sie die AfD. Ich glaube beileibe nicht, dass 16% Wählerinnen und Wähler in Deutschland rechtsextrem oder rechtsradikal sind.
Nein, das glaube ich auch nicht, auch wenn es die dort gibt in diesen Reihen, zweifellos, und zwar nicht nur unter den Anhängern, sondern auch unter den Funktionären, das steht ja schwarz und weiß im Verfassungsschutzbericht, aber ich habe schon den Eindruck, dass es dann nicht nur so ein polarisierendes Thema wie die Migration ist, sondern vielleicht bei vielen Menschen auch so ein ganz tief sitzende Unzufriedenheit mit dem ganzen politischen System und der Art und Weise, wie wir unsere Demokratie hier organisiert haben, per se. Vor allem im Osten, wo man sich vielleicht auch mehr erhofft hat, ja, davon, wie man dann sich in der Demokratie einbringen kann, was man selber persönlich davon hat. Und wo man jetzt eben sieht, ich habe mir vielleicht was aufgebaut nach den Wendejahren und jetzt folgt eine Krise auf die nächste und ich muss Angst haben, dass mir das, was ich mir selber errichtet habe, wieder in Teilen weggenommen wird. Zum Beispiel durch so ein Heizungsgesetz von den Grünen oder eben dann eben auch vielleicht durch eine Union, die nicht alles so macht, wie ich mir das wünsche.
Ja, das ist definitiv so. Deswegen hatte ich vor einigen Wochen am Beispiel Bischofferode auch mal dafür plädiert, dass man tatsächlich eine Enquete-Kommission einsetzt, das meine ich ganz ernst, um die Fehler bei der Wiedervereinigung mal dingfest zu machen. Beispiel Bischofferode, das Kalibergwerk, was damals zugemacht wurde. Ich glaubte damals nicht, ich war dort als Reporter, ich glaubte damals nicht, dass das irgendwie aus Konkurrenzgründen dicht gemacht wurde, sondern ich dachte halt, es ist nicht konkurrenzfähig. Jetzt stellt sich raus, der Schacht wird wieder aufgemacht, um in den nächsten Berg zu kommen. Aha, es ist offensichtlich doch konkurrenzfähig. Das heißt, das Gefühl der Leute, hier hat die Treuhand teilweise auch Sachen platt gemacht, die man nicht hätte platt machen müssen. Der Westen ist einfach über uns drüber getrampelt. Dieses Gefühl ist da und hat sich bis heute gehalten, übrigens über Generationen hinweg inzwischen. Das heißt, da mal wirklich ehrlich diese Sache nochmal aufzuarbeiten, hielt ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, um diese, wie soll ich sagen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der ostdeutschen Bevölkerung mit dem Grundgesetz, mit dieser Demokratie wieder zu stärken.
Das Gefühl kann ich nachvollziehen. Ich bekomme das auch gespiegelt, wenn ich mich selbst mit Menschen in Sachsen beispielsweise unterhalte. Was ich nicht verstehe, ist dann aber der Reflex, eine AfD zu wählen, zum Beispiel in Sachsen, die ja wirklich erwiesenermaßen rechtsextremistische Tendenzen hat. Und sich davon zu erhoffen, dass alles besser wird. Denn wenn man da mal reinschaut in deren Programme, in das, was sie machen, auch in den Kommunalparlamenten, das ist ja nicht konstruktiv. Die wollen ja nichts aufbauen. Die wollen ja eher was kaputt machen.
Ich glaube, das erhoffen sich die meisten dieser Wählerinnen und Wähler auch gar nicht. Es ist blindwütig. Diese Wahlentscheidung ist von blinder Wut und von reinem Dagegen getrieben. Die glauben nicht, im Ernst kann ich mir nicht vorstellen, dass die AfD imstande wäre, eine konstruktive Regierungspolitik zu machen. Sie wollen mit dieser Wahlentscheidung deutlich machen, ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt, ihr könnt uns mal.
Ihr könnt uns mal, das führt uns zur nächsten großen Verliererpartei, nämlich der SPD. Die hat das schlechteste Europawahlergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Im Tagesanbruch habe ich selbst heute Morgen die These aufgestellt, dass das die Quittung auch für den blassen Kanzler Olaf Scholz ist, weil es ihm einfach nicht gelingt, den ewigen Ampelstreit zu bändigen und seinen Kurs, vor allem der Ukraine-Politik, schlüssig zu erklären. Und wenn man dann in die Umfragedaten schaut, sieht man, selten war ein Bundeskanzler so unbeliebt wie jetzt Olaf Scholz. Ganz oben auf der Beliebtheitsleiter steht allerdings ein anderer Genosse, nämlich Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und deshalb kann man ja erahnen, falls die SPD auch die ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst so deutlich verlieren sollte, dann lässt sich doch eigentlich die Debatte um einen Wechsel an der SPD-Spitze und damit vielleicht auch im Hinblick aufs Kanzleramt, nämlich Pistorius statt Scholz, gar nicht mehr unterdrücken. Und dann muss doch eigentlich spätestens, Christoph, am 22. September um 18 Uhr, das ist dann die letzte Ostwahl, nämlich in Brandenburg, wenn die Wahllokale schließen, für Olaf Scholz die Stunde der Wahrheit schlagen, oder nicht?
Ja, zumal die SPD in Brandenburg ja ein Ministerpräsidentenamt zu verteidigen hat mit Herrn Woidke oder in Person von Herrn Woidke. Ja, also dieses Wahlergebnis ist ein Desaster für die SPD, nicht nur für die Ampel, es ist ein Desaster für die SPD, dass sogar die 14 jetzt nicht mehr vorn steht am Ende, sondern 13,9 kommt da noch oben drauf. Ich habe natürlich mit Interesse deinen Tagesanbruch gelesen und diese Fantasie, nenne ich mal, oder diese ja, politische Fantasie, dass Pistorius doch jetzt eingewechselt werden sollte für Scholz, gibt es ja auch schon eine Weile. Und natürlich hat dieses Wahlergebnis diese Fantasie auch bei dir angeregt. Ich muss gestehen, dafür fehlt mir die Vorstellungskraft, dass es dazu kommt. Natürlich wäre es für die SPD nicht schlecht, in Klammern gesagt, Herr Pistorius würde sich sofort auch in einem anderen medialen Wind wiederfinden. Also das ist auch nicht so, dass er dann diesen Höhenflug so fortsetzen würde. Aber wenn ich mich erinnere, es ist Wolfgang Schäuble nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Helmut Kohl nicht gelungen, den guten Helmut davon zu überzeugen, dass es jetzt mal gut ist und er besser nicht mehr antritt. Angela Merkel war die erste und bisher einzige Regierungschefin in Deutschland, die gesagt hat, es reicht, ich trete nicht mehr an. Dass diese Macht ist so ein starker Magnet. Die Leute, die ins Kanzleramt gekommen sind, die Personen sind so gestrickt, dass sie nicht einfach sagen, danke, das war's. Und schon gar nicht nach einer Legislatur, das ist ja die Höchststrafe, ja, nach einer Legislatur nach Hause geschickt zu werden oder sogar von den eigenen Genossen schon auf Strecke der ersten Legislatur nach Hause geschickt zu werden, das ist die absolute Demütigung.
Was dann in den Geschichtsbüchern stünde, das will man nicht über sich
das
lesen.
Das will man nicht lesen. Ja. Deshalb, das sprengt meine Vorstellungskraft.
Ich bin bei dir, wenn es um Olaf Scholz Perspektive geht. Ich glaube, das muss er versuchen zu verhindern. Wenn man jetzt aber auf die Partei schaut, dann ist die ja der Machtfaktor, die ihm die Macht sichert.
Und ja, aber so war das bei der CDU auch, als Wolfgang Schäuble eigentlich der Kandidat gewesen wäre, der es hätte sein müssen. Und nach einem Parteitag den
Schäuble hat halt alle seine Wahlvereine mit Bimbis
ja,
bedient.
Ja, nicht nur das,
halt
sondern
von ihm ab.
Wenn,
das hat Scholz nicht.
Wenn jemand da drin ist in diesem Kanzleramt, dann tut sich eine Partei extrem schwer, den dort wieder rauszukriegen. Das wird, und nochmal, wir werden ja dann im September wahrscheinlich hier wieder zusammen am Mikrofon sitzen. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich bin da also sehr guter Dinge, dass ich richtig liege, dass das nicht kommen wird.
Ja, also ich möchte auch nicht nahelegen, dass es jetzt wirklich schon deutliche Bestrebungen dahin gibt, aber es ist ja schon augenfällig, ne? Wenn jemand so abstürzt wie dieser Kanzler, auch jetzt in den Umfragen, und es gibt auf der anderen Seite in der Partei jemanden, der ja umjubelt wird, der auch eine tolle Presse hat, der als starker, zupackender Politiker gilt, dann ist das doch jetzt schon eine Dauerbelastung für die SPD in den kommenden Wochen. Also irgendwie darum wird man ja versuchen, auch durch die Medien kleine Zitate zu bekommen, dann wird hier ein bisschen gepiekt, da ein bisschen gehakt. Ich glaube, das bleibt spannend in den nächsten Wochen.
Ja, das wird auch stattfinden. Natürlich, wir sind ja selber auch auf der Suche nach Gesprächspartnern, die sich das da vielleicht etwas kritisch äußern. Und teilweise sind diese Gesprächspartner ja auch gefunden worden schon. Sigmar Gabriel hat sich ja schon sehr deutlich zu Wort gemeldet. Das wird die Situation der SPD nicht verbessern, aber es wird nicht zu dem Ergebnis führen, dass Olaf Scholz seine Aktentasche im Kanzleramt einpacken muss.
Dann müssen wir aber über Sarah Wagenknecht reden. Denn Sarah Wagenknecht ist ja ein politisches Phänomen. Ich erinnere mich noch damals, Anfang der 90er, als sie so langsam aufstieg. Schon da hatte sie was Besonderes. Und jetzt ist sie mit ihrem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht ja überall triumphartig empfangen worden. Im Wahlkampf wurde sie auf vielen Marktplätzen, vor allem in Ostdeutschland, wie ein Rockstar gefeiert. Die Leute scharen sich um sie, machen Selfies. Offenkundig gelingt es ihr ja, die Sehnsucht vieler Menschen nach einer profilstarken Politikerin und vielleicht auch nach einem schnellen Ende des Ukraine-Krieges zu bedienen und davon zu profitieren. Wenn man dann aber nachhakt und zum Beispiel in den Talkshows guckt, was sind denn ihre Rezepte, was sind ihre Antworten, zum Beispiel im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, dann kommt da außer Wohlfallen Parolen aller schnell Frieden herzlich wenig. Und das ist halt so ein gewisser Gegensatz. Wie erklärst du dir das, dass sie trotzdem so hoch fliegt jetzt?
Vor 2 Wochen, glaube ich, habe ich über eine Kolumne des geschätzten Uwe Vorkötter, der sich auch des Phänomens Sarah Wagenknecht angenommen hat, die Überschrift gesetzt, die smarteste Versuchung, seit es Populismus gibt. Und das ist tatsächlich Sarah Wagenknecht, die smarteste Versuchung, seit es Populismus gibt, weil niemand sonst, ich kenne jedenfalls kein Nen und kein Ne, hat die Gabe, Populismus so intellektuell perfekt rüberzubringen. Das heißt, man braucht relativ lange, du hast die Mühe gemacht, das in den Talkshows dann auch mal genau zu sezieren, man braucht relativ lange, bis man diesen Schleier sozusagen mal aufreißt und merkt, letzten Endes ist das genau der gleiche Populismus wie von der AfD, nur eben in rhetorisch brillantem Gewand. Und sie ist sich da übrigens auch vor nichts fies. Also selbst Themen, die ja eigentlich völlig schnurz sind, man erlebt das, wie die Frage, ob man jetzt mit Verbrennerautos fährt oder mit E-Autos. Ich wage die Behauptung, und ob wir ein Tempolimit haben, ja oder nein, ich wage die Behauptung, es ist ihr völlig egal. Das ist gar nicht ihre Welt. Und trotzdem setzt sie sich auf die Themen drauf, weil es eben Prozente bringt. Und ja, sie haben jetzt hier die Premiere gut hingelegt, sie und ihr Bündnis, mit 6,2%, glaube ich. Damit muss man schon sagen, mit dieser Partei ist zu rechnen. Meine Prognose wäre, dass sie im Prinzip in unserem Parteienspektrum die Linke einfach ersetzt. Also sie wird den Platz besetzen, den die Partei inne hatte, der sie vorher angehört hat.
Damit wäre sie auch im Osten nach wie vor weiter stark. Im Westen liest man ja, tut sie sich relativ schwer, eine Parteiorganisation aufzubauen. Da fehlen einfach an vielen Stellen auch Leute.
Das ist natürlich auch eine Herkulesaufgabe. Also so ein Fundament, graswurzelmäßig eine Partei aufzubauen, ist extrem schwer. Und du musst dabei auch noch aufpassen, dass du nicht von Irren und Verrückten unterwandert wirst, weil jede neue Partei wirkt wie ein Magnet auf solche Leute, ja.
Es kann bei kleinen Parteien durchaus passieren. Ich erinnere mich daran, Studenten haben mal versucht, die FDP zu übernehmen im Wahlkampf, ist damals dann am Ende noch gescheitert. Christoph, wir haben viel über die deutsche Politik gesprochen, jetzt müssen wir aber schon nochmal nach Brüssel schauen, denn es ging ja um Europa bei dieser Wahl. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die einzelnen Politikfelder durchkauen sollten, aber es gibt ja gerade riesige Herausforderungen wie die Klimapolitik, die Wirtschaftspolitik, die Frage, wird die EU abgehängt zwischen den Blöcken China und Amerika, die Unterstützung für die Ukraine. Was denkst du, was wird sich jetzt in nächster Zeit tun, jetzt nach diesem Rechtsruck bei den Europawahlen?
Also ich hoffe sehr ich setze sehr darauf, dass der Außendruck, der herrscht, dazu führt, dass auch diese eigentlich auseinanderstrebenden Kräfte einigermaßen beieinander bleiben. Wir haben jetzt nicht das Privileg oder den Luxus, uns da in großen Selbstzerfleischungen in Europa zu ergehen. Wir haben den Kriegsdruck durch Russland, wir haben den Klimadruck durchs Klima und wir haben die wirtschaftliche Situation, die du beschrieben hast. Europa ist dabei, abgehängt zu werden. Und da setze ich einfach darauf, dass das alle Kräfte in diesem Parlament und dann auch in den anderen Institutionen sich dieser Situation bewusst sind und dass das eher einigend wirkt, als dass jetzt die Fliehkräfte zum Tragen kommen. Und dabei möchte ich auf einen Punkt noch hinweisen. Ich weiß, dass ich da vielleicht eine etwas abweichende Meinung habe. Die AfD ist ja die einzige europäische Partei, die sich immer weiter radikalisiert. Die anderen Schwesterparteien, nennen wir es mal so, in Italien, in Frankreich, sogar in den Niederlanden, nehmen ja eher eine Entwicklung ins Gemäßigte. Und jetzt kann man das mit sehr viel Argwohn beobachten und sagen, naja, die fressen auch nur Kreide und so. Ich würde mal sagen, geben wir dem doch eine Chance. Kann es vielleicht sein, dass das Pendel einmal sehr stark in die eine Richtung ausschlug, dann sehr stark in die andere? Und wenn wir Glück haben, wenn es gut läuft, pendelt sich das vielleicht peu à peu auch wieder auf einem gemäßigten und damit ordentlichen politischen Niveau ein. Das wäre jedenfalls meine ganz, ganz große Hoffnung. Deswegen gehöre ich auch nicht zu denen, die dann immer gleich sagen, die Postfaschistin Giorgia Meloni, ich würde sie an ihren Taten messen. Und da muss ich sagen, zumindest auf europäischer Bühne nehme ich ihr ab, dass sie zutiefst von der Notwendigkeit und Richtigkeit des europäischen Projekts überzeugt ist.
Ja, dazu würde passen, Christoph, was ich mir selber mal vor einigen Wochen in Brüssel angeschaut habe. Da war ich anderthalb Tage dort und bin einfach in verschiedene Sitzungen gegangen. Pressekonferenzen, Ausschusssitzungen, die dann öffentlich gewesen sind. Das ist ja ein riesiger Apparat in Brüssel. Nicht nur die Kommission, auch das Europaparlament mit all den Abgeordneten, ihren Mitarbeitern, den Lobbyisten, den Fachexperten für jeden Bereich. Und da merkt man einfach, und deshalb hat mich das so beeindruckt, weil man das häufig gar nicht so mitbekommt, wenn man zu Hause sitzt und sagt, naja, Europa, das ist ein geballtes Kompetenzzentrum. Das ist geballte Kompetenz, und zwar nicht nur durch die Fachberater, sondern auch die Politiker, die dahin entsandt werden. Und wenn man da nur Kontra geben will oder nur auf Krawall gebürstet sein will, merkt man relativ schnell, dass man damit nicht weit kommt. Weil man dann geschnitten wird, dann wird man rausgehalten aus den Kompromissfindungen. Also man muss irgendwie mitarbeiten. Und das ist doch schon eigentlich der Kern der europäischen Idee, dass man zusammenkommt aus diesem sehr heterogenen Kontinent mit seiner häufig grausamen Geschichte mit Kriegen und Konflikten und dass man da einen Ort hat, der nach wie vor, trotz all dieser Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, als Kompromissfindungsmaschine funktioniert. Das finde ich schon echt bemerkenswert.
Ja, und vielleicht wären wir auch gut beraten, wir meine ich jetzt wir Deutschen, Europa nicht einfach als ein Deutschland XXL zu begreifen, also sozusagen unser Role Model allen überstülpen zu wollen. Ja, ich würde auch sagen, wir gehören mit Sicherheit zu den herausragenden Demokratien, was die politische Kultur anlangt, immer noch bei allen Abstrichen, die man da inzwischen machen muss. Aber den anderen dann unseren Ansatz so überzustülpen und zu oktroyieren, ist vielleicht auch nicht so klug. Und vielleicht sollten wir uns da mal ein Stück weit zurücknehmen und auch sagen, okay, die anderen wollen es aber jetzt anders, dann müssen wir halt mal zu einer Sache Ja sagen, die wir eigentlich anders sehen.
Also du plädierst für ein bisschen deutsche Demut.
Ja, das ist, ja. Und denn es ist eben nicht so, dass, ja, Deutschland ist mindestens mal einer der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Player in Europa, in der Europäischen Union. Aber gerade drum schadet ein bisschen Demut und Akzeptanz von Mehrheiten, die sich vielleicht zu einer anderen Position hin bewegen, schadet nicht.
Eigentlich wäre das ein gutes Schlusswort. Die Frage ist, haben wir alles gesagt, Christoph?
Ganz sicher nicht, aber es wird ja auch nicht der letzte Podcast sein, den wir hier zusammen machen.
Versprochen. Wir kommen wieder, sind aber jetzt erstmal am Ende dieser Diskussion angelangt. Herzlichen Dank dir, Christoph. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie uns zugehört haben. Du wirst mit deinem Reporterteam weiter über die Folgen der Wahl berichten. Auf dir online können Sie alles nachlesen dort. Und von mir hören Sie morgen früh im Tagesanbruch wieder. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
Ich danke auch. Danke, Florian. Danke Ihnen da draußen an den Geräten, wie Florian so schön gesagt hat.
Ganz genau. Und wir danken Axel dir, der hier für uns produziert hat.